interessant ist, die Päpste haben sich ja mit Wirtschaft beschäftigt. Also vor allem Leo der 13. war an diesen Fragen sehr interessierter Mann. Auch der gegenwärtig regierende Papst, Johannes Paul II., hat also zu diesen Dingen eine sehr detaillierte Kenntnis und Auffassung vertreten. Und die katholische Soziallehre ist sehr interessiert daran, eine Wirtschaftsordnung zu konzipieren, die doch also den Mindestanforderungen des christlichen Lebens und auch der christlichen Ethik entsprechen. Ne? Interessant ist, dass innerhalb der Geschichte der katholischen Sozialbewegung schon im 19. Jahrhundert, aber schon auch weit davor, wir können auf diese Fragen der Geschichte noch näher eingehen, ja. Das ist eine spannende Frage, dass hier die Päpste sich immer distanziert haben von zwei Extremen, die sie ja schon benannt haben.
Ja.
Hier wird dann der Sozialismus hauptsächlich in seiner marxistischen Variante massiv kritisiert, und zwar viel härter kritisiert als der sogenannte Liberalkapitalismus, den man zwar auch für sehr bedenklich hält, aber der doch noch zu reformieren ist, zu retten ist, der also doch mit sozialpolitischen oder auch mit gesellschaftspolitischen Korrekturen durchaus akzeptabel ist und einsetzbar ist, auch für christliche Ziele.
Ja, in welchen Punkten kritisiert die katholische Kirche den Sozialismus?
Ah ja, das ist ein ganzes Kapitel. Ich habe darüber schon mal was geschrieben, die Geschichte hier mal entfaltet und festgestellt, schon bevor der Marxismus die Chance bekam, in der Realität zu scheitern, ist er bereits in der Theorie zugrunde gegangen und konnte der Kritik nicht standhalten. Hier wird vor allem das Menschenbild des Sozialismus kritisiert, der Mensch als ein kollektives Gattungswesen, ja? Und die Geschichte als eine automatisch ablaufende Entwicklung hin auf ein Reich der Freiheit. Ja? Also hier zeigt sich also eine Art Religionsersatz auch, ne? So eine Generalwelterklärung, dass der Mensch sich selber schaffen könne, ne? Dass er auch dann aus den Entfremdungen seines Lebens, ne, vor allem durch das Eigentum geschaffen, das Eigentum ist ja was ganz, ganz Böses, nicht im Marxismus, das ist ein Dogma, nicht? Dass das Privateigentum ist so das, so was Ähnliches wie eine Erbsünde der Menschheit. Und ja, das muss durch Revolution beseitigt werden. Und hier kann sich der Mensch und die Gesellschaft, ne, die können sich selber erlösen, ja, durch Revolution. Ja. Dann fängt die Geschichte an. Aber das Ganze ist ja in einer Art Staatssozialismus nachher stecken geblieben und hat Bankrott erklären müssen. Weltweit sind ja alle diese Systeme, die sich auf Marx berufen, gescheitert, und übrig geblieben ist eine Marktwirtschaft oder auch ein Kapitalismus. Und ja, die spannende Frage ist heute, wie wir als Christen zu dieser Wirtschaftsordnung stehen.
Mhm. Ja, vielleicht, wenn Sie noch einen Schritt noch mal kurz zurück, was sagen Sie zu dem momentan praktizierten Sozialismus in China? Gelten für den auch die von Ihnen genannten Kritikpunkte?
Nun, dort versucht man ja aus der Erfahrung klug zu werden und versucht hier marktwirtschaftliche Reformen da nachträglich noch einzubauen. Bin mal gespannt, worauf das hinausläuft. Es gibt also erhebliche Fortschritte hier schon, ja, und die sind auf einem guten Wege. Nur das Entscheidende an der Marktwirtschaft ist, wir brauchen Privateigentümer, die die Verantwortung ja übernehmen. Ja?
Das heißt also, die Leugnung des Eigentums ist wiederum verbunden mit dem Scheitern dieses sozialistischen Ansatzes.
Durchaus. Und wenn man dann ehemalige Funktionäre plötzlich zu neuen Eigentümern erklärt, das kann auch nicht der wahre Weg sein. Und hier geistert immer noch so eine Planungsideologie, als ob der Staat im Vollbesitz sämtlicher ökonomischer und humaner Kenntnisse nun genau allen Leuten vorschreiben sollte, ne, was sie zu produzieren, was sie zu konsumieren haben. Ne. Mhm. Dieser Plan funktioniert einfach nicht mehr. Und das werden die Chinesen auch rechtzeitig merken. Und sie rücken ja auch zunehmend ab von dieser Ideologie. Mhm. Und nur, dass sie jetzt nicht den Fehler begehen, dass sie jetzt einen reinen Kapitalismus bringen, wie wir ihn, oder den sogenannten Manchester- oder Liberalkapitalismus, wie wir ihn im 19. Jahrhundert gehabt haben, der auch zu entsetzlich schlimmen Ergebnissen geführt hat.
Was sind da die entsprechenden Kritikpunkte der Kirche an dieser Art von Kapitalismus?
Ja, wissen Sie, das ist das, was wir soziale Frage nennen. Also das Entstehen eines Proletariats, also einer entrechteten, entfremdeten Klasse von Menschen, die wir dann als Proletariat bezeichnen können. Und hier hat sich ein revolutionäres Potenzial angebraut, das also überhaupt für den Bestand des Staates gefährlich war. Mhm. Und schon aus diesem Grunde und vor allem aber, um die eklatanten Ungerechtigkeiten zu beseitigen, die ein reiner Kapitalismus bringt, der ja immer nur voraussetzt, es gibt nur den leistungsfähigen Menschen. Aber was ist eigentlich mit dem, der nichts leisten kann oder nichts mehr leisten kann oder noch nichts leisten kann? Für den treffen die Kriterien der Leistungsgerechtigkeit ja schon mal gar nicht zu. Ja. Für den brauchen wir einen anderen Typus von Gerechtigkeit. Und hier können wir nicht verzichten auf eine staatliche Instanz, die also auch gewissermaßen einen sozialen Ausgleich versucht zu schaffen. Einen Staat, der ja zwar nicht alles weiß und alles besser weiß, aber der doch wenigstens einige Fehler korrigieren kann, wenn der reine Markt nicht so funktioniert, wie es sich Adam Smith gedacht hatte, nämlich der in seinem Harmonieoptimismus angenommen hat, lassen wir mal die Kräfte frei, dann reguliert sich alles automatisch nach Angebot und Nachfrage im Wettbewerb, kommt der gerechte Preis zustande und dann kommen wir wie von unsichtbarer Hand reguliert zu einem perfekten Status. Ja. Und das ist eben die Geschichte, hat hier ganz anders geurteilt und gesehen, so perfekt ist das Ergebnis dieser Art von Kapitalismus nicht. Darum brauchen wir hier eine Art Reformkapitalismus oder eine Art sozialer Marktwirtschaft, die diese Dinge dann doch reguliert.
Ja, Adam Smith sagt ja auch oder ist bekannt geworden auch mit der These, indem jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Was sagen Sie da dagegen?
Ja, das ist, man könnte spöttisch sagen, so der Leitsatz eines liberalen Sozialpolitikers, nicht? Nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist ja wohl an alle gedacht, nicht? Die Sozialisten würden das genau umgekehrt sagen, mir ist kein Opfer groß genug, das andere für mich bringen. Mhm. Also so haben wir hier zwei extreme Formen. Und der Katholizismus hat ja immer doch eher die Tendenz gehabt, zu versuchen, diese Extreme zu vermeiden und einen gangbaren Weg der Mitte zu suchen. Und diese Art dritter Weg, ne, den kann natürlich die Kirche nicht autoritativ vorschreiben. Aber der Sozialkatholizismus, also die Bewegung von Katholiken im Bereich der Wirtschaft und Gesellschaft, die haben immer nach diesen Wegen gesucht. Und sie waren sehr stark in Deutschland jedenfalls daran beteiligt, dass wir so etwas wie eine soziale Marktwirtschaft bekommen haben.
Gibt es Ökonomen, die sich in diesem Sinne geäußert haben?
Ja, es gibt eine ganze Reihe deutscher Theologen, die auch einen gewaltigen Einfluss hatten. Nicht nur auf die Politik, sondern erst recht auf die Kirche natürlich. Ja. Auf die Entwicklung der katholischen Soziallehre hat etwa Oswald von Hell-Breuning, aber auch sein Mitbruder Gustav Gundlach, beides Jesuiten, die haben erheblich so in den 30er, in den 20er, 30er Jahren, aber bis in die 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein an diesen Fragen gearbeitet und auch kräftig dafür gesorgt, dass die Marktwirtschaft akzeptierbar wird für die Kirche, für das kirchliche Lehramt, das ja die katholische Soziallehre letztlich verbindlich formuliert.
Wurden von Seiten des Papstes auch entsprechende Enzykliken dazu veröffentlicht? Oder wie kann ein Unternehmer oder ein Politiker sich in diese Richtung gehend orientieren?
Ja, die erste Enzyklika von Leo XIII., also die erste Sozialenzyklika, Rerum Novarum von 1891, hat ja nicht etwa den Kapitalismus und die Marktwirtschaft in Grund und Boden verdammt, sondern hat schon gesehen, es gibt also sehr positive Elemente dieses Kapitalismus. Ja. Eine ungeheure Produktivität, eine Freisetzung der Leistung, eine Stimulierung der Leistung, die Anerkennung des Privateigentums, allerdings im Liberalismus auf eine sehr verabsolutierende Art. Da gibt es keine soziale Bindung. Ja. Das ist dann das, was hier die Kirche in die Reformdiskussion einbringen konnte, dass diese Marktwirtschaft, die wir ja beibehalten wollen, wir wollen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, wir brauchen eine produktive Wirtschaftsform und das ist die Marktwirtschaft. Aber wir müssen sehen, dass ihre Ergebnisse oder auch schon ihre Voraussetzungen bereits so gesteuert werden, so akzentuiert werden, dass sie den Kriterien sozialer Gerechtigkeit entspricht. Es ist ja, die Marktwirtschaft soll ja nicht nur wenigen nützen, nur den Leistungsfähigen, sondern es soll im Sinne des Gemeinwohls soll ja die Wirtschaft tätig sein, mithin also auch diejenigen, die zu kurz kommen, dazu doch in die Lage versetzt werden sollten, sich an dieser Wirtschaft zu beteiligen.
Pater Ockenfels, gibt es eine christliche Wirtschaftsordnung?
Ah, so einfach liegen die Dinge nicht. Aus der Heiligen Schrift können Sie das nicht herauslesen. Aber es gibt eine Option der Kirche im Lauf der Geschichte, und zwar für eine Marktwirtschaft. Für eine ganz besondere Form von Marktwirtschaft jedoch, die nicht nur den Stärkeren, den Mächtigen dient, sondern die auch unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit und von Solidarität entsprechen.
Welche Art von Marktwirtschaft ist das?
Ja, es ist, also um es mal erst abzugrenzen, es ist nicht der Klosterkommunismus, weil der nur in einem kleinen, überschaubaren Bereich funktioniert. Wir als Modell hier die Jerusalemer Urgemeinde der Apostelgeschichte, wo es heißt, sie hatten alles gemeinsam, und es gab keine Armen und jeder hat von seinem Überfluss abgegeben oder überhaupt sein ganzes Eigentum eingebracht in die Gemeinde. Also danach kann keine Volkswirtschaft funktionieren. Das haben die Theologen sehr früh gemerkt. Also vor allem Thomas von Aquin hat hier dann eine Eigentumslehre formuliert und mit Notwendigkeit also darauf hingewiesen, dass das private Eigentum für die Verantwortlichkeit, für die Ordnung, für den Frieden, vor allem für die Leistungsbereitschaft der Menschen, eine ausschlaggebende Bedeutung hat. Das ist die Grundlage jeder Marktwirtschaft. Und der Sozialismus ist von vornherein gegen das Privateigentum gewesen. Nun hat sich dann im Lauf der Geschichte durchaus gezeigt, dass es also immer Formen einer Marktwirtschaft gegeben hat, im Mittelalter auch. Da hat es Märkte gegeben, Angebot und Nachfrage, Wettbewerb, allerdings in einem eingegrenzten Sinne. Aber man hat doch dann schon sehr früh, bereits im 13. Jahrhundert, hat man schon frühe Formen des Kapitalismus gehabt. Also die Medici da oben in Florenz, in Oberitalien, die haben also schon die ersten Bankhäuser aufgezogen. Und zwar hat die Kirche trotz des Wucherverbotes und des Zinsverbotes, das war ja verpönt, vielleicht können wir das
ja, mal vielleicht nachher. Können Sie da mehr dazu sagen.
Also kurzum, diese Banken haben ganz gut funktioniert. Obwohl ja an sich das Zinsnehmen im Mittelalter verpönt war.
Ist das der Grund, warum man diese Aufgabe den Juden zugeschustert hat?
So ist es. Das ist eine tragische Verwicklung von Dingen. Und dann hatten die Juden das negative Image, sie seien Wucherer und so. Wenngleich man in einer genaueren Analyse feststellen muss, dass also der Zins ja überhaupt nicht gegen das christliche Gebot der Nächstenliebe verstößt. Das war so gewesen, also es wurde nicht der Zins selber verboten, sondern gemeint war natürlich hier der Wucher. Und zwar der Wucher in Hinsicht eines Darlehens, das man zur Überbrückung von Notsituationen gegeben hat. Also im Grunde genommen Konsumdarlehen, also in Hungersnöten oder so, wird man doch demjenigen, dem man eine Summe gibt, damit er sich Brot davon kaufen kann, nicht nachher auch noch einen Wucherpreis abverlangen als Zins. Das hat man als unmoralisch empfunden und ist es auch.
Ja.
In dem Augenblick aber, wo das Darlehen verwendet wird, in einem sehr produktiven und dynamischen Sinne, also investiert wird als Kapital in der Wirtschaft, etwa indem man neue Techniken einführt oder indem man ein kaufmännisches Unternehmen also über den Weltmeeren organisiert. Mhm. Dazu braucht man Schiffe und so weiter und so fort. Und das ist sehr gewinnträchtig.
Ja.
Dass derjenige, der hier das Darlehen gegeben hat, also teilnehmen darf an diesem Gewinn. Das ist in der Praxis immer dann akzeptiert worden. Und überdies, also gibt es sogar, die Erfindung der Buchführung ist ja nun also eine Notwendigkeit für die Marktwirtschaft. Die doppelte Buchführung ist ja, absolut notwendig. Das hat ein Franziskanermönch, ausgerechnet auch ein Franziskanermönch, in der Toskana entwickelt. Ich glaube, Paciola hieß er. Und hat hiermit also auch die Grundlagen der Marktwirtschaft geschaffen. Hiermit ist also dann auch hinlänglich widerlegt die These von Max Weber, dass es alleine also auf die calvinistische Mentalität angekommen sei, dass hier der Kapitalismus sich in der Neuzeit herausbilden konnte. Es gab Frühformen des Kapitalismus. Ja. Darauf hat vor allem Michael Novak hingewiesen, ein sehr bedeutender amerikanischer Wirtschaftsethiker. Also Frühformen von Kapitalismus, mit denen auch die Kirche sehr vertraut war.
Mhm.
Es gab also einen Jesuit namens Molina, also im 16. Jahrhundert, der also die Notwendigkeit von Wettbewerb erkannt hat. Und zwar deswegen ist der Wettbewerb notwendig, um also Monopole zu verhindern, die die Preise verzerren. Wenn nur einzelne Monopolisten, und sei es vor allem der Staat, auftreten, die können dann also die Preise diktieren, wie sie wollen. Also der ungerechte Preis entsteht vor allem dadurch, dass hier nicht genügend Anbieter da sind, die miteinander in eine Konkurrenz treten können.
Ja, was mich auch in diesem Zusammenhang immer schon interessiert hat, ist das Gleichnis mit den Talenten, wo Jesus ausdrücklich sagt, es geht darum, die Talente als solche zu vermehren und damit zu wuchern sozusagen, inwiefern das auch in die Marktwirtschaft Einfluss oder Eingang gefunden hat.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild, das hier in der Heiligen Schrift verwendet wird und dass man in Analogie durchaus auf die Wirtschaft übertragen kann, beziehungsweise ja aus der Wirtschaft bereits entnommen ist. Nicht? Es gibt hier, es ist eine Aussage über den Glauben selber, es gibt natürlich keinen Heilskapitalismus. Das Heil, das sich die Menschen oder an dem die Menschen mitwirken sollen als Christen, ist nicht ein Heil, das man selber produziert, sondern es ist bereits Geschenk. Die Talente, mit denen wir wuchern, haben wir uns nicht selbst zu verdanken, sondern hier muss man doch schon die Schöpfungswirklichkeit zugrunde legen und auch die Gnade, die hier wirksam ist.
Ja. Welche Elemente sollten Teil einer christlich orientierten Wirtschaft sein? Kann Effizienz zum Beispiel ein solches Kriterium sein?
Oh ja, was nutzt uns die beste Gerechtigkeitslehre, wenn diese nicht effizient durchgesetzt wird?
Ja.
Sogar also die Marktwirtschaft als eine Form der wirtschaftlichen Effizienz, also der ökonomischen Rationalität, ist ja nicht bloß ein Sachbereich zur Produktion von Lebensmitteln, sondern ist eine Denkweise, um unser Handeln überhaupt effizient zu steigern. Und so geht es auch darum, Sie können die beste Moral haben, die schönsten Absichten haben, wenn Sie diese nicht effizient einsetzen in die Wirtschaft. Das heißt, auch mit gewissen Anreizen, dass es sich lohnt, sich für das Gute, für die Gerechtigkeit einzusetzen, dann wird die Moral auch nicht zum Zuge kommen. Und die schönsten Absichten, die werden einfach weggewischt durch die Wirklichkeit. Darum ist es eine sehr realistische Form, erst einmal nach der Effizienz zu fragen und dann die Moral auch nach Effizienzkriterien zu potenzieren.
Ja, und durchaus, wo ich jetzt noch weiterhin führen wollte, dass die Wirtschaft als solche selber auch effizient sein soll, weil was bringt uns eine Wirtschaft, die als solche nicht taugt, um den Menschen und die Bedürfnisse des Menschen zu stillen?
Ja, es ist ganz klar, dass diese Funktionskriterien. Also es muss erstmal eine Sache funktionieren. Aber dann fragen wir doch wohl, das ist doch wohl erlaubt. In welchem Sinne soll denn diese Sache funktionieren? Ne? Ja. Wir bringen ja keinen bloßen Zweckrationalismus, der nur die Mittel potenzieren will, steigern will, effizienter machen will, sondern uns interessieren vor allem doch die Ziele.
Ja.
Mit welchen Mitteln wir diese Ziele zu erreichen haben, ist natürlich dann auch eine spannende Frage.
Ja,
aber
welche?
Dass es Mittel der Effizienz sein müssen, ist klar. Aber diese, man darf die Mittel allerdings nicht so gestalten, dass sie bereits die Ziele diskriminieren. Man darf also nicht versuchen, durch Lieblosigkeit etwa oder durch Mangel an Solidarität, versuchen, die Solidarität durchzusetzen. Das wäre ein Widerspruch in sich. So ist es auch immer, glaube ich, von den Päpsten gefordert worden. Was Sie gerade andeuten, ist eine alte Erkenntnis und Forderung, dass nämlich der Mensch hier immer als Subjekt, als Ziel aller gesellschaftlichen Lebensbereiche, eben auch der Wirtschaft, zu dienen hat.
Ja.
Es geht, und zwar nicht der isolierte Einzelmensch, sondern dass alle Menschen davon ihren Nutzen haben und zur Steigerung ihrer Lebensmöglichkeiten kommen können.
Mhm.
Also kurzum, die Wirtschaft muss dem Gemeinwohl dienen, das heißt allen Menschen nutzbar sein, gerade auch den Schwächeren und den Ärmeren. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Erkenntnis, dass die Marktwirtschaft auch zugunsten der Armen wirksam ist.
Mhm.
Der Kapitalismus, könnte man sagen, ist die ungleichmäßige Verteilung des Reichtums.
Ja.
Und der Sozialismus ist die gleichmäßige Verteilung von Armut.
Ja. Ja.
Und wir als Christen würden doch eher doch die zweite Möglichkeit, also die Möglichkeit des Kapitalismus in Betracht ziehen, von dem erst recht auch die Armen profitieren können. Aber das setzt dann voraus, dass wir einen Ordnungsrahmen haben, den auch der Staat zu gewährleisten hat, an dem aber alle, auch die Kirchen, die Christen, mitwirken müssen.
Ja, vielen Dank, Pater Ockenfels, dass Sie sich Zeit genommen haben, zu uns heute hier ins Studio zu kommen und uns zu diesen wirklich sehr zentralen und wichtigen Fragen Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank. Was also liegt näher und wäre notwendiger als der Dialog der Wirtschaft mit einer Weltkirche wie der katholischen Kirche? Denn ihre Soziallehre ist marktkompatibel und flexibel und die Sozialprinzipien sind durchaus universalisierbar. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns schon jetzt, Sie bei unserer nächsten Sendung mit Pater Ockenfels begrüßen zu dürfen, die das Thema christliche Moral im Unternehmen aufgreifen wird. Vielen Dank.